Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und unser Thema heute sind hausärztliche Praxisthemen zum Jahreswechsel. Und dazu begrüße ich den Schatzmeister des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes und zugleich den Landesvorsitzenden in Hessen, Christian Sommerbrot, Hausarzt in Wiesbaden in der Leitung. Hallo, Herr Sommerbrot.
Hallo, schönen guten Morgen, Herr Gerloff.
Herr Sommerbrot, kurz vor Weihnachten hat der Bewertungsausschuss und hat auch der erweiterte Bewertungsausschuss noch ein Feuerwerk von Beschlüssen zum EBM gezündet. Zum Teil auch ziemlich wichtige Beschlüsse. Zugleich ist den Ärztinnen und Ärzten noch von der chaotischen Gesundheitspolitik der Ampelkoalition zum Schluss ein Kuckucksei ins Nest gelegt worden. Stichwort Wundversorgung und Verordnungsfähigkeit bestimmter Wundprodukte. Welches Thema brennt Ihnen in der Hausarztpraxis denn am meisten auf dem Nägeln und warum?
Also lassen wir mal die Politik ein Stückchen beiseite, was natürlich auch ein wichtiges Thema ist. Ja. Dann ist es aus meiner Sicht tatsächlich die Wundversorgung, denn hier besteht für die Kolleginnen und Kollegen doch eine recht hohe Regressgefahr. Das ist die Zusammenarbeit oder gefährdet auch die Zusammenarbeit mit den Wundmanagern.
Ja. Dann beginnen wir mal mit diesem Thema. Was genau ist da eigentlich Sache? Ich höre immer nur von ominösen sonstigen Produkten der Wundversorgung, die nachweisen müssen, dass sie die Hersteller müssen nachweisen, dass diese Produkte tatsächlich wirksam sind. Die Zeit für diesen Nachweis sollte eigentlich verlängert werden. Der Gesetzgeber ist aber daran gescheitert wegen des Koalitionsbruchs. Warum können die Kassen hier nicht einfach kulant sein? Das hatte ja der Gesundheitsminister gefordert. Er hatte darum gebeten, mehr kann er ja nicht in dem Fall. Warum kann man da nicht ein bisschen kulant sein?
Ja, die Frage müssten Sie zuallererst an die Kassen stellen, aber Hintergrund dürfte natürlich die gesetzliche Bestimmungen sein, dass eben und unsere Verordnungen einer wissenschaftlichen Begründung brauchen. Die besteht bei einem bestimmten Teil der Wundmittel seit Jahren nicht und das hat die Industrie auch seit Jahren nicht geschafft abzustalten.
Ist das denn so schwer, da Studien aufzusetzen oder hatte das System? Was glauben Sie?
Ich glaube, man hat sich da sehr ausgeruht auf der Tatsache, dass es verordnungsfähig ist und hat einfach gehofft, dass die Zeit verlängert wird. Denn das ist ja ein durchaus sehr lukrativer Markt. Denn die Produkte, über die wir reden, das sind ja vor allen Dingen die sehr, sehr teuren Produkte in der Wundversorgung.
Und braucht man die für die Wundversorgung? Die Industrie sagt ja immer, das ist ganz unverzichtbar. Aber es ist natürlich jetzt die Frage, welche Erfahrungen haben Sie damit in der Praxis gemacht mit diesen Produkten? Also es sind ja so silberhaltige Wundauflagen, aber auch solche mit bestimmten Wirkstoffen, die dann Schmerzen in der Wunde verringern sollen oder vielleicht dann auch antibakteriell wirken oder also solche Dinge. Das habe ich richtig verstanden. Ich bin ja selber kein Arzt.
Ja, da machen wir doch vielleicht, bevor ich die Frage beantworte, einen kleinen Ausflug zu diesen Gruppen, über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben.
Sehr gut.
Das SGB-5 hat festgelegt, dass die Versicherten einen Anspruch haben auf die Wundversorgung. Allerdings ist es so, dass die Wundversorgung, damit sie übersichtlicher ist, vom gemeinsamen Bundesausschuss in Gruppen eingeteilt werden sollen. Da sind die Gruppe 1, das sind die klassischen Wundmaterialien, also die Kompresse, die ganz normale Wundauflage, die Mullbinden, die Fixierbinden, die Kompressionsbinden. Und in Gruppe 2 sind es dann die Gruppen, die zur klassischen modernen Wundversorgung zählen. Das sind die Schaumstoffe, die Hydrokolloide, die Alginate. Und dann kommt es zur Gruppe 3, in der diese Produkte zusätzlich immunologische, pharmakologische Wirkungen in der Wunde entfalten. Und diese Produkte, die sind manchmal nicht ganz leicht abzugrenzen von der Gruppe 2. Und das wird den Kollegen sicherlich große Probleme machen. Da ist das klassische Beispiel die silberhaltigen Wundauflagen. Da gibt es diese abstruse Situation, dass antimikrobielle Wirkungen, die Wirkstoffe, die in der Wunde wirken, zur Gruppe 3 zählen und wenn sie nur im Wundverband wirken, zur Gruppe 2 zählen. Und das ist zum Teil fast unmöglich herauszufinden, wo jetzt genau das Silber wirkt. Das erfordert tatsächlich bei jedem Produkt ein genaues Nachlesen. Und diese Zeit haben wir nicht. Wir brauchen da tatsächlich Listen, in denen wir nachgucken können, wo die Wundmaterialien einsortiert sind, damit wir wissen, ob wir sie überhaupt verordnen dürfen oder nicht.
Und wie häufig brauchen Sie diese Gruppe 3, und wie wichtig sind die für die Wundversorgung tatsächlich?
Die sind Gott sei Dank eigentlich selten notwendig. Also wirklich im Wesentlichen brauchen wir Gruppe 1 und 2. Das sind die wirklich wichtigen. Und aber auch da haben die Kollegen sich im Laufe der letzten Jahre dran gewöhnt, dass da nicht so genau unterschieden wird. Und das erfordert jetzt von jeder Praxis wirklich nachzugucken, in welche Gruppe gehören die Wundversorgungen, die bestellten Materialien, um dann eben wirklich rechtssicher verordnen zu können. Und das ist ein enormer Zeitaufwand, weil die Produkte zum Beispiel in der Arzneimitteldatenbank der PVS-System überhaupt nicht dargestellt sind. Das heißt, man muss wirklich auf die Herstellerseite googeln, man muss nach dem Produkt googeln, man muss die Inhaltsstoffe, die Produktbeschreibung genau lesen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Ding der Unmöglichkeit, das im vollen Praxisbetrieb mal schnell nebenbei zu machen.
Und die Praxis-EDV, haben Sie jetzt gerade gesagt, die kann nicht helfen tatsächlich?
Die Praxis-EDV hat weder Preise noch sonstige Beschreibungen zu den Produkten. Also man hat wirklich nur den Namen und die Größe und die Anzahl, die Stückanzahl in der Packung. Aber weitere Informationen kann man in den meisten PVS-Systemen nicht entnehmen.
Und wie gehen Sie jetzt vor oder wie können Ihre Kolleginnen und Kollegen jetzt konkret vor, um einen Regress zu vermeiden? Das ist ja eine bunte Mischung, nicht? Also in Bayern hört man, da sind alle Kassen weitgehend kulant. Andere bundesweit agierende Kassen haben auch irgendwie signalisiert, dass sie da kulant vorgehen werden. Andere wieder haben gesagt, wir halten uns an Recht und Gesetz, und damit ist seit Anfang Dezember die Möglichkeit der Verordnung in der Gruppe 3 abgelaufen. Also da ist ja für jeden Patienten das fast anders, oder?
Das ist ja das große Problem. Also wenn ich natürlich mir die Mühe machen will und sagen und nachgucken will, welche Kasse noch kulant ist, und dann ist die Frage, gilt das nur den Januar, gilt das im Februar, gilt das noch im März? Da kann man sich ja nicht drauf verlassen und da regelmäßig nachgucken. Ist ja wieder ein Arbeitsschritt mehr. Mhm. Sondern das, was die Kollegen machen müssen, sind tatsächlich eigene Positivlisten in den Praxen aufschreiben, wo sie sagen, wenn wir bestimmte Wundmaterialien bei uns bestellt werden, dann nehmen wir die Materialien, die wir in der Praxis kennen, mhm, die wir benutzen in der Praxis. Und das ist tatsächlich ein Turnaround zu früher. Die Wundmanager haben Produktnamen bestellt. Und hier ist es jetzt so, dass man die Wundmanager zwingen muss. Man muss darauf bestehen, dass sie eben nicht mehr Produktnamen bestellen, sondern eben nur noch die Produktart. Dass sie also keinen Produktnamen nennen, sondern eben sagen, ich möchte gerne einen Schaumstoff in der Größe 10x10. Und es muss dann der Praxis überlassen sein, welche Schaumstoffauflage sie in der Größe 10x10 verordnen.
Mhm. Also Wundmanager, von wem kommen die eigentlich? Also das sind nicht die MFA, die fortgebildet sind, die dann auch die Wundversorgung übernehmen, oder also das wäre ja dann aus der Praxis heraus, sondern das sind dann Menschen, die im Pflegeheim die Wundversorgung übernehmen, oder wer sind diese Wundmanager?
Genau, also das sind speziell ausgebildete, in der Regel der Fälle Pflegepersonal, die sich in der Wundversorgung speziell weitergebildet haben. Jetzt ist es so, dass die Leistungen des Wundmanagers keine eigene abrechenbare Möglichkeit beträgt, mhm, sondern die Wundmanager finanzieren sich im Grunde genommen darin, dass sie bestimmte Produkte günstiger einkaufen und dann teurer weiterverkaufen. Und dementsprechend sind die natürlich vor allen Dingen an den sehr teuren Wundauflagen interessiert. Und das sind sehr, sehr viele, die zur Gruppe 3 zählen.
Ah, okay. Also das sind externe Menschen, das sind keine fortgebildeten MFA. Also wie behelfen Sie sich da selber? Haben Sie schon so eine Positivliste erstellt?
Genau, also das ist tatsächlich, haben wir das relativ schnell gemacht. Wir haben in Hessen mit der KV Hessen zusammengearbeitet und haben für die Kollegen über das Portal der KV Hessen abrufbar, allerdings nur für Mitglieder, eine Liste mit Wundmaterialien, eine Marktübersicht erstellt. Und das können die Kollegen abrufen und dann können sie sagen, okay, ich nehme bei mir in der Praxis, ich kenne das Produkt der Gruppe 2 aus von der Firma XYZ und die nehme ich dann und dann muss der Wundmensch eben nur noch diese Produktgruppe ordern und aus der einen Praxis kriegt er dann das Produkt A und aus der anderen Praxis das Produkt B.
Gut, und das kann man jetzt bei der KV abrufen. Ich glaube, die AOK Niedersachsen hat da auch einen Überblick gemacht, auf den man vielleicht zurückgreifen könnte. Und der Hausärzteverband, macht der auch da was?
Der Hausärzteverband sitzt noch dran. Das ist eine wahnsinnige Detailarbeit. Ob wir das jetzt wirklich schaffen, personell, das müssen wir noch mal gucken. Ob da hier ein Kollege, eine Kollegin so viel Zeit hat, das wirklich im Detail aufzuschreiben. Die Produktgruppe aus Niedersachsen, die Sie angesprochen haben von der AOK, die ist sehr gut, die empfehle ich auch gerne weiter. Da muss man aber wissen, dass die von der letzten Aktualität von Oktober 24 ist. Und da wird nicht nach Produktgruppe 2 und 3 unterschieden.
Ah, also an der entscheidenden Stelle ist es nicht präzise.
Genau, also das ist das große Problem, dass nirgendwo explizit draufsteht, dieses Produkt gehört zur Gruppe 1, 2 oder 3, sondern man muss sich das tatsächlich selber erarbeiten.
Und das ist dann die Positivliste, wenn man das dann mal weiß, dann genau. Bleibt man auch bei dieser Produktgruppe bzw. bei dem Produkt.
Jetzt muss man sagen, das ist nicht so wahnsinnig viel Arbeit, weil in der Regel der Fälle man mit ungefähr 20 Produkten gut zurechtkommt und den größten Teil hat man in der Praxis eh schon als Sprechstundenbedarf. Also man muss nur gucken, welche Kompressen verwende ich, welche Pflaster, welche Mullbinden ich verwende und die kann ich dann natürlich auch ganz normal verordnen. Also die Produktgruppe 1 hat sich überhaupt nicht geändert. Da kann jede Praxis das nehmen, was sie im Sprechstundenbedarf hat. Das werden die meisten Praxen eh schon machen. Und bei der Produktgruppe 2, da geht es im Grunde genommen ja nur um die Alginate, um die Hydrokolloidplatten und um die Schaumstoffplatten, die man klebend oder nicht selbstklebend auf die Wunde drauf tun kann.
Gut, dann wollen wir hoffen, dass man da regressfrei durch die nächsten Monate kommt und dann mal gucken, ob die nächste Bundesregierung diese Frist nochmal wieder verlängert oder ob dann tatsächlich für die Hersteller dann gilt, dass sie es tatsächlich nachweisen müssen. Dann müssten sie sich ja jetzt ganz schön nach der Decke strecken.
Die Hersteller hatten jetzt mehrere Jahre Zeit, da einen entsprechenden Antrag mit Studienuntermauerung beim GBA einzureichen und letztendlich hat das so gut wie keiner getan, so dass man hier sagen muss, dass jetzt tatsächlich die Wundprodukte, die silberhaltig sind, die iodhaltig sind, die polyhexanidhaltig sind, wo medizinischer Honig drin sind und die ganzen Wundgele im Wesentlichen zur Gruppe 3 zählen.
Gut, genug der Wundversorgung. Kommen wir noch zum EBM. Hier ist ja auch kurz vor Toresschluss die Versorgung nach der Long-Covid-Richtlinie in den EBM aufgenommen worden. Insgesamt 5 Gebührenordnungspositionen, kurz GOP. Wie relevant ist das Thema eigentlich in Ihrer Praxis?
Wir haben die meisten Post-Covid- und Long-Covid-Patienten noch aus den Anfangszeiten der Pandemie. Es kommen jetzt nach und nach immer wieder mal welche dazu, aber das ist bei den meisten Praxen keine große Patientengruppe. Also hier geht es dann nicht um Hunderte von Patienten, sondern es sind tatsächlich wenige Patienten. Aber durch die Möglichkeit, das abzurechnen, wird das natürlich für die Praxen attraktiver, diese Patienten etwas schneller in die Abklärung zu bringen, als das zum Beispiel über die Post-Covid-Ambulanzen möglich war, weil einfach bei den Post-Covid-Ambulanzen unendlich lange Wartezeiten aufgetreten sind.
Wie haben Sie das bis jetzt abgerechnet bei Long-Covid-Patienten? Die Versorgung ist ja doch sehr viel aufwendiger, aber man kann ja die Patienten trotzdem nicht im im Regen stehen lassen, oder?
Ja, man konnte es gar nicht abrechnen, sondern die Praxen, die da ein höheres Engagement haben, haben das so nebenher gemacht. Und die Praxen, die jetzt sich in die Thematik nicht eingearbeitet haben, haben das weniger gemacht.
Die haben dann einfach weiter verwiesen an die
Spezialambulanzen. Genau, die haben dann an die Spezialambulanzen verwiesen. Und das wird jetzt doch stärker die Versorgung, vor allem die Abklärung, die Basisabklärung in den Hausarztpraxen erfolgen.
Mittlerweile weiß man ja, dass Long-Covid in seiner schwersten Ausprägung sehr viel mit dem Chronic-Fatigue-Syndrom gemein hat, also MECFS. Was für therapeutische Möglichkeiten gibt es denn überhaupt in der ambulanten Behandlung? Ist das immer noch so ein Vortasten oder gibt es da inzwischen feste Standards?
Naja, es gibt Standards, die aber nicht so befriedigend sind, wie das Patienten und Ärzte gerne hätten. Es dauert tatsächlich sehr lange, die medizinische Rehabilitation, vor allen Dingen das Pacing, also schrittweise heranzugehen an Belastung ist da ein Thema. Es ist immer noch so, dass sehr viele Patienten direkt eine sportliche Belastung empfohlen wird. Aber es gibt tatsächlich hier bei den Fatigue-Patienten und bei den Post-Covid-Patienten eine ganze Reihe von Patienten, die auch schon auf geringe Überlastungen mit einem schweren Rückfall reagieren. Und das muss man mit dem Patienten anamnestisch herausarbeiten.
Ja, entscheidend ist ja dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Koordination der Maßnahmen zwischen Ärzten verschiedener Fachgruppen. Hausärztinnen und Hausärzte übernehmen ja jetzt diesen koordinierenden Part nach EBM. Ist das denn adäquat abgebildet bei den GOP aus diesem neuen EBM unter Kapitel 37.8 ist das, glaube ich, ne, zu Long-Covid?
Naja, also es ist jetzt nicht so, dass das eine hochattraktive Vergütung ist, aber es ist zumindest eine Vergütung und stellt damit die Versorgung schon dar, sodass es hier die Möglichkeit gibt, die Patienten nochmal extra abzurechnen. Aber jetzt ist das nicht so groß, dass es sich da lohnen würde, eine Schwerpunktpraxis auszurichten.
Also es gibt ja zum einen das Basisassessment, das ist die 37.800, ich glaube 20 Euro oder so im Moment. Ist das, oder was heißt im Moment, ab 1. Januar ist das ja, ist das vergleichbar mit dem geriatrischen Basisassessment?
Ja, das ist genau, das sind also ungefähr auf der Größenordnung bewegt sich das, dass man eben die Patienten vor allen Dingen der Basistherapie, der Basisdiagnostik zuführt. Das ist ja so der ganz wichtige Punkt, weil wir bei Post-Covid und auch bei den Fatigue-Patienten die Frage haben, stehen da nicht andere Krankheiten im Hintergrund? Das ist ja immer noch keine Diagnostik, bei der wir einen Wert ermitteln und dann sagen anhand des Wertes, es ist jetzt die Erkrankung A oder B, sondern das ist immer noch eine Ausschlussdiagnostik. Das heißt, man muss vor allen Dingen gucken, sind da nicht andere Erkrankungen, neurologische, rheumatologische Erkrankungen, die wir eventuell übersehen haben. Und das ist das, was erstmal in der Basisdiagnostik ist, dass die Patienten wirklich sicherstellen, da ist nichts anderes, was wir bisher übersehen haben.
Und was machen Sie da für Tests oder Labor oder was ist das vor allen Dingen?
Das ist vor allen Dingen eine Laboruntersuchung. Also hier geht es dann vor allen Dingen eben um die Abklärung weiterer infektiologischer Erkrankungen, rheumatologischer Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, neurologischer Erkrankungen. Und dann braucht man natürlich, weil die Patienten mit Symptomen wie Erschöpfung, geringerer Belastbarkeit, Belastungsdyspnoe kommen, dass man dann eben neurologisch, rheumatologisch, kardiologische Abklärungen mit dem Patienten koordiniert.
Gibt es da eigentlich schon eine Ausnahmekennziffer für den Wirtschaftlichkeitsbonus für diese ganzen Laboruntersuchungen?
Nein, die gibt es nicht. Da ist es aber natürlich dann eine Frage der Verschlüsselung, Ausschluss von Infektionen oder Verdacht auf Infektionen lässt sich zumindest mit der 32006 in vielen Fällen doch zum Ausschluss bringen.
Warum wird da auch dann noch nach unterschiedlichen Schweregraden unterschieden, wenn es ja um die Diagnostik geht? Das ist ja dann die GOP 37801.
Ja, also wir haben ja Patienten, die wirklich ganz, ganz schwer betroffen sind, die dann zum Teil auch kaum in der Lage sind, die Praxis aufzusuchen oder zum Teil auch dann für eine Diagnostik in der Praxis länger zu bleiben. Das ist aber tatsächlich eine sehr, sehr seltene Ausnahme. In den meisten Fällen sind die Patienten durchaus in der Lage, das in der Praxis zu bewerkstelligen. Aber es gibt auch hin und wieder Patienten, wo man dann tatsächlich einen Teil im Rahmen von Hausbesuchen erledigen muss.
Und dann gibt es ja auch noch den Zuschlag zur Versicherten- oder Grundpauschale für den koordinierenden Arzt. Und Sie haben jetzt eben gesagt, es ist jetzt keine attraktive Vergütung, aber das ist ja nochmal so 15 Euro, glaube ich, ist das ungefähr obendrauf. Mhm. Ist das nicht dann doch ganz gut abgebildet?
Wie gesagt, wir reden hier jetzt nicht über eine riesige Patientengruppe. Also das sind wenige Patienten und man hält dann doch eine gewisse Logistik bereit und bestimmt muss ich in die Leitlinien einarbeiten neu. Und das ist anders als geriatrisches Assessment, wo man sagt, dass ungefähr 20%, 25, 30% der Patienten geriatrisch sind. Da sind wir natürlich von Post-Covid ganz weit entfernt. Das sind immer noch einzelne Patienten.
Also keine Routine so richtig,
richtig,
die sich da einstellt, so schnell. Und wie häufig gibt es dann tatsächlich eine Fallbesprechung mit Kolleginnen und Kollegen? Und ist die adäquat honoriert? Das sind ja 10,66 Euro. Das ist aber so ein Standardhonorar, glaube ich, für diese Telekonsile oder Konsile, die man da macht, oder?
Ja, das hängt immer davon ab. Also jetzt in städtischen Ballungszentren wird das wahrscheinlich nicht so schwer, nicht so schnell greifen, dass man mit den Kollegen jetzt den Fall tatsächlich explizit ausdiskutiert. In der Regel der Fälle geht schon ein Großteil der Informationen über den Arztbrief. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass in ländlichen Regionen, wo weite Wege sind, man eventuell tatsächlich dann mit den entsprechenden Fachärzten die weiterführende Diagnostik besprechen kann und dann auch in der Hausarztpraxis umsetzen kann. Wie attraktiv das dann ist, 10,66 Euro dafür zu bekommen, man kann es 5-mal abrechnen im Jahr, das muss man natürlich dann noch immer selbst für sich festlegen.
Und für noch schwerere Fälle gibt es ja dann noch eine weitere Leistung oder eine Gebührenordnungsposition. Das ist dann die Weiterleitung zur spezialisierten ambulanten Versorgung. Sind das dann in der Regel Ambulanzen an den Unikliniken oder wer rechnet das dann ab?
Ja, also das ist, hier geht es tatsächlich dann um die tiefere Abklärung. Das ist auch in der KDV sehr mystisch beschrieben. Das ist tatsächlich eher die spezialisierte ambulante Versorgung. Das wird in den Hausarztpraxen nicht erfolgen. Wer sich dann dafür letztendlich qualifiziert, welche Ambulanzen, das muss man dann nochmal sehen.
Das ist dann im täglichen Doing. Haben Sie da jemanden in Wiesbaden?
Wir haben in Wiesbaden tatsächlich ein Krankenhaus, das sich da etwas intensiver mit beschäftigt. Aber mit denen sind wir jetzt noch nicht ins Gespräch gekommen, ob die jetzt hier dann in die spezialisierte ambulante Versorgung einsteigen.
Okay. Dann gibt es ja noch einen weiteren Punkt im EBM, der zumindest für die Versorgung eine relativ große Bedeutung hat, für die kardiologische Versorgung. Und zwar das sind die ambulanten Herz-CT, die ja nun auch beschlossen worden sind. Da sind ja Hausärztinnen und Hausärzte nicht direkt betroffen. Ich glaube kaum, dass sie bei sich so ein Katheterlabor im Hinterzimmer haben in ihrer Praxis, kann ich mir nicht vorstellen. Aber auf ihr Überweisungsverhalten könnte das ja am Ende doch auch Einfluss haben, die neue Möglichkeit der Diagnostik bei Verdacht auf KHK, oder?
Ja, es ist zumindest bei den Patienten, wo es zu einer Abgrenzungsdiagnostik kommt, kann hier eine schnellere Therapie erfolgen. Und wobei das eben auch hier sehr davon abhängig ist, wie die lokalen Begebenheiten sind. Also es gibt durchaus Bereiche, wo die Zusammenarbeit mit den Kardiologen eh sehr schnell und unproblematisch ist. Mhm. Da schickt man dann zum Kardiologen und der kümmert sich dann um die weitere Abklärung. Aber es gibt durchaus auch Bereiche, wo das komplizierter ist. Und da kann es dann für die Patienten und für die Hausärzte sehr angenehm sein, diese weiterführenden Untersuchungen mit einem Kardio-CT eben unabhängig vom Kardiologen bereits schon einzuleiten.
Sind sich die Kardiologen und die Radiologen aus Sicht der Hausärzte da eigentlich relativ einig, um da den besten Weg für die Patienten zu finden? Oder ist das dann doch eher auch Sache der Hausärzte, darauf zu achten, dass da der richtige Weg und der schnellere und vielleicht auch für das System der günstigere Weg beschritten wird?
Mehr zur Diagnostik sollten ja Kardiologen und Radiologen eng zusammenarbeiten. Und insoweit geht es ja nur um die Überweisung, und die Radiologen müssen sich mit den Kardiologen dann kurz schließen, wie das genau in der Praxis im Ablauf stattfinden wird.
Okay. Gut, Herr Sommerbrot, haben Sie vielen Dank für die Auskünfte kurz nach dem Jahreswechsel, was jetzt in 2025 zu beachten ist. Da ist ja einiges, was neu ist, und nicht jede neue Ziffer gibt Anlass zum Jubeln. Und das Thema Wundversorgung selbst bleibt ja eigentlich eine schwerende Wunde, die die Politik endlich versorgen muss, um Klarheit zu schaffen. Das Thema haben wir ja jetzt gerade eben extra umschifft. Und das weitere Thema, was auf die Hausärztinnen und Hausärzte und auf alle Ärztinnen und Ärzte zukommt, ist natürlich die EPA. Über die haben wir noch gar nicht geredet. Das werden wir vielleicht an anderer oder bestimmt an anderer Stelle noch tun. Erstmal alles Gute für Sie.
Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch einen guten Jahresstart.
Danke, und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.